Ja, seid auch von mir gegrüßt, liebe Gemeinde. Ich habe mit euch ja schon des Längeren in Apostelgeschichte das Kapitel 7 betrachtet. Da wollen wir heute auch weitermachen. Wir kommen zu dem Höhepunkt von Stephanus Verteidigungsrede, die er vor dem Hohen Rat vor 71 Männern hält. Wir waren das letzte Mal bei Vers 42. Stephanus hat immer wieder, in unserem Kapitel kann man das sehen, den Israeliten ihre eigene Geschichte aufgemalt und sie daran erinnert. Und jetzt zum Ende dieses Kapitels kommt er mehr und mehr dazu über, dass er das zur praktischen Anwendung jetzt weitermacht. Er gibt ihnen Lektionen aus ihrer eigenen Geschichte und verbindet es mit der Heilsgeschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Und dazu beruft er sich auf Mose, er beruft sich auf das Gesetz und er beruft sich auch auf den Gottesdienst, den die Israeliten auch im Tempel abhalten. Wohl wissend, dass er vorher im 6. Kapitel, im Vers 11 und 12, genau deswegen angeklagt wurde, dass die Israeliten ihm vorgeworfen haben, dass er gegen Mose, dass er gegen das Gesetz und dass er gegen den Tempel spricht und ihn entehrt. Aber Stephanus zeigt uns auf, wir können unsere Weltgeschichte nicht verstehen, wenn wir nicht das Evangelium begreifen. Stephanus analysiert in seiner Rede die Geschichte und bringt die Lehre von Gott auch hinein. Und für uns ist das deswegen so interessant, weil all das, was Stephanus im 7. Kapitel weitergibt, ist repräsentativ für das ganze Neue Testament und für die Bibel. Das finden wir wieder. Und all diese Lehren sind wichtig, um die Weltlage, in der wir uns befinden, verstehen zu können. Und es ist wichtig, damit du dein eigenes Leben, wo du drin steckst, einordnen kannst. Wir lesen Apostelgeschichte 7, die Verse 42 bis 50. Gott aber wandte sich ab, umgab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Wie geschrieben steht im Buch der Propheten, habt ihr mir etwa 40 Jahre in der Wüste Opfertiere und Schlachtopfer dargebracht, Haus Israel? Ihr nahmt das Zelt des Molochs mit und das Sternbild des Gottes Rephan. Die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten und ich werde euch verpflanzen über Babylon hinaus. Unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welche zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Und unsere Väter übernahmen es und führten es mit Josua ein bei der Besitzergreifung des Landes der Nationen, die Gott ausgetrieben von den Angesichtern unserer Väter hinweg. Austrieb von den Angesichtern der Väter hinweg, bis zu den Tagen Davids, der Gnade fand vor Gott und eine Wohnstätte zu finden, begehrte für den Gott Jakobs. Salomo aber baute ihm ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in Wohnungen, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr, oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Stephanus, und das haben wir in den vorigen Predigten schon gesehen, deckt ein Problem auf. Er deckt immer wieder auf, dass die Menschen unwissend sind und blind sind, weil sie das Geschichte, wie Gott Geschichte schreibt, nicht sehen. Und er nennt sie Toren. Heute zeigt er uns ein neues Problem, ein tiefes Problem, dass die Vorstellungen der Menschen von Gott und vom Gottesdienst oftmals völlig falsch sind. Und dabei ist es ja ein Kriterium von uns Menschen, was uns auch gezeigt wird, was uns unterscheidet von den Tieren, dass der Mensch religiös ist, dass der Mensch auf der Suche nach Gott ist. Und diese Religiosität ist auch die höchste Ausdrucksform eines Menschen, wenn es um sein Selbstbild geht. Und deswegen dürfen wir genau an diesem Punkt unseres Gottesdienstes nicht fehlgehen, wie es eben der Hohe Rat gefehlt hat. Stephanus zeigt immer wieder auf, dass das Volk der Juden, die haben im Gegensatz zu allen Nationen Gottes Offenbarung erhalten. Sie hatten durch Mose seine Worte erhalten. Und er sagt auch, sie hatten das Gesetz durch Mose von Gott erhalten. Und was haben sie noch erhalten? Sie hatten die Anweisung erhalten, wie sie Gott dienen sollten. Sie wussten, was Gottesdienst bedeutet. Und jetzt sollten sie diesen Schatz, den sie in Händen halten, als Wächter und Hüter bewahren und den wahren Glauben auch vorleben, als Zeugnis für die Nationen. Und wir sehen auf tragische Weise, dass sie diesen Gottesdienst und den Messias, der aus ihm herauskommt, letztendlich verworfen haben. Und wir müssen uns heute fragen, ja, was ist denn das eigentlich, ein echter Gottesdienst? Wenn ich euch jetzt frage, was ist Gottesdienst, dann würde man erstmal im Sprachgebrauch sagen, ja, Gottesdienst, das ist eine Zeit, wo man Gott lobt und ihm dankt. Das ist eine heilige Zeit, eine besondere Zeit in der Woche von 1-2 Stunden, wo man dafür in einem besonderen Ort, in einem heiligen Ort zusammenkommt und heilige Zeremoniehandlungen und vielleicht Opferungen darbringt. So verstehen das die meisten Menschen. In das Wort Gottesdienst in der Bibel fortkommt, dann hat es Luther oftmals mit Liturgie übersetzt. Und er meint damit wörtlich, ist ein Dienst gegenüber Gott, wo man Anbetung, wo man Lob, wo man Fürbitten und Dank darbringt. Ein Dienst gegenüber Gott. Wenn wir im Neuen Testament schauen, was wird eigentlich unter Dienst alles verstanden, dann sehen wir, dass das Neue Testament sagt, ja, wir dienen am Wort Gottes, aber wir dienen auch an den Taten, an den Werken, was Gott möchte. Und beides gehört irgendwo zusammen. Wenn es um den Dienst der Taten geht, dann spricht das Neue Testament von Diakonie. Eine Gemeinde zu dienen oder ein Gemeindediener ist ein Diakon. Es ist eine praktische Hilfe, praktische Fürsorge und Unterstützung zu geben. Im Neuen Testament wird aber unter Gottes Dienst alles beide zusammengesehen. Das heißt, die Liturgie und die Diakonie gehört zusammen. Es ist nicht nur ein Ritual, sondern das zeigt sich quasi im Alltag und das 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche, also der heutige Stunde mit inklusiv, aber auch am Donnerstagabend um 20 Uhr. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben aus Jakobusbrief. Wir schlagen mal auf, Jakobus 1, die Verse 26 bis 27, Jakobus 1. Und da lesen wir, Jakobus schreibt, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrübt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sie selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist, was Gott unter Gottesdienst versteht. Jakobus gebraucht hier das Wort Treskeia. Und es ist eine äußere Form von Frömmigkeit oder Religiosität. Und er sagt, dass diese Frömmigkeit, diese Religiosität, dieser Gottesdienst auch beinhaltet, dass du deine Zunge zügelst, auch beinhaltet, dass du für Bedürftige da sein solltest und auch deine persönliche Reinheit beinhaltet. Ist nicht nur auf den Gottesdienst beschränkt, auf die Liturgie, sondern natürlich auch, es umfasst das ganze Leben eines Christen. Und was wir uns heute vor Augen malen wollen ist, und wie ich die Predigt überschrieben habe, ist, was Gott wirklich will oder was Gott wirklich sucht. Und ich habe die Predigt in drei Punkten gegliedert. Der erste Punkt finden wir von Vers 42 bis 53, die Gefahr des äußerlichen Gottesdienstes. Der zweite Punkt, die Verse 44 bis 48, Gottes Gegenwart ist nicht an heiligen Stätten gebunden. Und der dritte Punkt, Vers 49 bis 50, echter Gottesdienst geschieht im Herzen. Ja, die Gefahr des äußerlichen Gottesdienstes, und ich habe diese Predigt geschrieben, aber die spricht auch in mein Leben. Nein, das ist eine Gefahr, die immer real ist und da müssen wir uns auch immer selber hinterfragen. Stephanus argumentiert hier mit den Juden und er sagt in gewisser Weise, wisst ihr, der größte Feind des christlichen Glaubens, wisst ihr, was der größte Feind des christlichen Glaubens ist? Er zeigt es uns in dem Abschnitt, in dem das er sagt, es ist der falsch verstandene Gottesdienst. Der falsche Glaube an Gott und wie man ihm dienen soll. Und das erfährt Stephanus und das ist auch das, wo die erste Gemeinde am meisten drunter gelitten hat. Und ich möchte ein paar Merkmale von einem falsch verstandenen Gottesdienst festmachen. Und erste Merkmal ist, wir finden mal in 42 und 43, das ist Heuchelei. Gott sagt hier zum Volk, habt ihr mir etwa wirklich in den 40 Jahren in der Wüste, habt ihr mir etwa Opfer dargebracht? Was meint er damit? Israel hat doch natürlich geopfert in der Wüste. Er meint, habt ihr das, was ihr getan habt, wirklich für mich getan? Die Pharisäer zu Jesuszeiten, die haben immer, waren sehr, sehr stolz, dass sie gesagt haben, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkommen. Und Gott fragt aber nicht, er zweifelt nicht an, dass sie das tun. Die Frage ist immer, hast du das, was du getan hast, für mich getan, fragt Gott. Hast du das wirklich für mich getan? Die Tatsache, dass Menschen die Dinge tun, beweisen noch lange nicht, dass sie das wirklich für Gott tun. Gibst du wirklich Gott Anbetung und Opfer? Oder aber ist es eher eine Selbstbeweihräucherung, damit du vor Menschen besser dastehst? Der Jesus hat dem Volk mal etwas gesagt. Und er hat gesagt, dieses Volk ehrt mich. Und er zitiert das Alte Testament, dass es Gott dem Volk gegenüber sagt. Und das ist doch super. Das ist doch super, dass das Volk Israel Gott ehrt. Wow, tolles Zeugnis. Aber er war noch nicht fertig mit seiner Rede. Er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Kein gutes Zeugnis. Und wir sehen und fragen uns, ist es Schein oder Sein? Ist es echt oder nur vorgespielt? Ist es ein Schauspiel oder ist es Realität, wenn wir Gottesdienst beobachten? Eine äußerliche Frömmigkeit ersetzt keine echte Beziehung zu Gott. Und wir müssen uns, und ich muss mich immer wieder hinterfragen, wie oft tue ich das Richtige nach außen hin, aber nach innen fehlt oftmals die Verbindung zu Gott. Tue ich das, was ich tue, nur weil das von mir erwartet wird? Oder tue ich das, weil ich Gott wirklich dienen möchte? Zweite Merkmal von falsch verstandenem Gottesdienst. Der Tempeldienst, den die Juden ausgeführt haben, war oft organisatorisch inszeniert, war oft eine Institution oder eine Firma, wurde geleitet wie eine Firma. Israel brachte Opfer dar, aber in ihrem Herzen dienten sie letztendlich ihrem Gott und haben Geld und Geschäft daraus gemacht. Stephanus sagt zu diesen 71 Brüdern in gewisser Weise, ihr beschuldigt mich, weil ich gesagt habe, dass der Tempel nicht länger nötig ist. Er ist nicht mehr notwendig, hat Stephanus gesagt. Warum? Weil Jesus allen Schlachtopfern und Brandopfern ein Ende gesetzt hat. Wie konnte er das sagen? Weil beim Tod Jesu, beim Vergießen des Blutes, der Vorhang am Heiligtum von oben nach unten zerrissen war und der Zugang zum Allerheiligsten offen war. Da ja Jesus in ihm alle Sünden vergeben wurden, da ja in ihm die Rechtfertigung, dass ich in ihm zum Vater gehen kann, wiederhergestellt wurde und der Zugang zu Gott offen war. Deswegen ist dieser Gottesdienst nicht mehr notwendig. Und dafür haben sie ihn angeklagt. Der Hohe Rat, die Männer, stellten dem Gottesdienst, den sie ausüben, dem christlichen Dienst vor Gott gegenüber. Und sie sagen in gewisser Weise, diesen Gottesdienst, den wir ausüben, das ist der richtige und ihr verachtet den. Ihr macht das nicht so, wie wir das machen. Aber Gott sagt, er hat sie dahin gegeben, den Götzen zu dienen. Wenn wir die Bibel lesen und betrachten, dann werden wir immer wieder auch feststellen, wenn es um den Tempeldienst, wenn es um den Gottesdienst geht, wie es Israel von Gott gekriegt hat, dann werden wir sehen, dass das Volk erbaute den Tempel zwar, aber wie es unser Text auch gesagt hat, Gott hat es nicht von ihnen verlangt, dass sie den Tempel bauen sollten. Gott hat nicht gesagt, ihr müsst die Steine errichten, damit der Tempel aufgebaut wird. Das war die Idee von David, weil er endlich ein eigenes Haus aus Steinen gebaut hat und hat gesagt, na, ich kann doch nicht in das neue Haus einziehen und Gott ist in einem Zelt. Und er hat den Wunsch gehabt, einen Tempel zu bauen. Und Gott hat Gnade über David erwiesen und hat gesagt, okay, das ist dein Wunsch, der sei dir gewährt. Aber nicht du sollst den Tempel bauen, sondern Salomo. Der Tempel war nicht die Form, die Gott ursprünglich gewählt hat. Was war denn die Form, die Gott ursprünglich gewählt hat? Das war das Zelt der Begegnung. Und der Tempel aus Stein, das war eigentlich der Wunsch von Menschen, dass man das so machen sollte. Und es war jetzt auch nicht unbedingt falsch, bis dieser Wunsch von den Menschen sich verändert hat. Bis es eben dazu gekommen ist, dass sie sie verwandelte den Geist, den Gedanken, was Gott mit dem Zelt der Begegnung hat, letztendlich in Stein und in Gebäude. Und sie haben dann das Angebot gebetet, was sie mit eigenen Händen errichtet haben. Und nicht mehr das, was eigentlich das Sinnbild dieses Gebäudes gewesen ist. Die Haltung, die sie eingebracht haben, hat die Form anstelle des Wesens verehrt. Sie achten den Buchstaben anstelle des Geistes, das dahinter steht. Sie glauben, dass Gott auf heiligen Stätten begrenzt sein würde, dass er nur hier in dieser Stätte ist. Und ich glaube, das kennen wir auch. Als wir heute Morgen in diesen Räumlichkeiten reinkommen sind, musste der Bruder für Ruhe sorgen, dass man anfangen konnte, diese Liturgie einzuleiten von unserem Gottesdienst hier. Und wenn ihr das mal vergleicht, wenn wir in eine Kathedrale gehen, in die Basilika in Kempten, ob du jetzt 5 Minuten vor dem Gottesdienst hineingehst, oder eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher, ihr werdet eins feststellen, es ist immer Ruhe. Man darf nicht mal reden, sondern flüstern. Man darf nicht singen laut oder sich irgendwie unbegürtig verhalten. Warum dieser Unterschied? Warum ist dieser Unterschied da? Oh, wird man dir sagen, aus Ehrfurcht vor Gott, denn dieses Gebäude, da wohnt Gott. Das sieht man, wenn ein rotes Lämple leuchtet, das habe ich so gelernt. Wenn dieses rote Licht leuchtet, dann wohnt Gott gegenwärtig in diesem Gebäude und dann muss man ehrfürchtig sein. Aber liebe Geschwister, ist das die Wahrheit oder ist das einfach nur ein Gefühl, das uns vermittelt, hier ist irgendwas anders, hier müssen wir uns anders verhalten. Also ich find's toll, wenn ihr hier reinkommt und lebendig ist. Ich find's noch toller, wenn wir rechtzeitig anfangen können. Aber seht ihr den Unterschied, was man aus Gebäuden macht? Dritter Punkt, ein Merkmal von äußeren Gottesdienst. In den äußeren Gottesdiensten wird manchmal oder oftmals Überlieferungen von Menschen und Traditionen sehr wichtig genommen. Und dazu lesen wir mal ab Matthäus Evangelium. Matthäus 15, die Verse 1 bis 9. Matthäus 15, die Verse 1 bis 9. Dann kommen Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem zu Jesus und sagten, warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das kennen wir auch. Ja, so wurden wir schon als Kinder erzogen. Beim Essen Hände waschen. Ist auch gut, wir horchen unseren Eltern. Und es wird hier den Jüngern vorgeworfen. Und er sagt, er aber antwortet und spricht zu ihnen, warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferungen willen? Denn Gott hat gesagt, ehre den Vater und die Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, eine Opfergabe sei das, was du von mir an Nutzen haben würdest, der braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht zu ehren. Und ihr habt so das Wort Gottes ungültig gemacht, um eurer Überlieferungen willen, Heuchler. Treffend hat Jesaja über euch geweissagt, indem er sprach, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Es ist oftmals so, dass in vielen Gottesdiensten dieser Welt Glaubensüberzeugungen hineinkommen, die Menschenworte sind, Menschengebote sind. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrter haben oftmals in ihrem Leben, immer wenn sie zu irgendwelchen Dingen Fragen gehabt haben, immer die Frage gestellt, ja, was hat denn der oder der große autoritäre Lehrer darüber gesagt? Was hat denn der Lehrer gesagt? Kennen Sie das? Geht es dir vielleicht manchmal auch so, wenn du eine Frage hast? Dann heißt, ja, was hat denn der Lehrer gesagt oder der Prediger gesagt oder der Prediger darüber gesagt? Ah ja, dann müssen wir das an dem festmachen. Sie prüfen ihre Überlieferungen und nicht das Geschehen anhand der Bibel, Gottes Wortes. Das ist oft ein großes Problem. Glaubensüberzeugungen an Menschenworte zu prüfen oder prüfe ich sie am Wort Gottes? Die römisch-katholische Kirche zum Beispiel vermittelt uns anhand von den Traditionen, an den Überlieferungen, dass zwischen Gott und den Menschen welche Mittelsperson steht oder Mittelpersonen? Priester, wer noch? Maria und die Heiligen. Und wenn du jetzt zu Gott mit einem Anliegen kommen willst, musst du wohin gehen? Ja, zu Maria oder zu den Heiligen. Die sind die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und wir wissen, dass das Wort Gottes was ganz was anderes sagt. Es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist unser Herr Jesus Christus. Wenn ich aber so eine Überlieferung stehen lasse, dann bewirkt es, dass die Menschen nicht zum Herrn Jesus gehen, sondern zu Maria oder zu den Heiligen gehen. Und es macht und setzt das Wort Gottes außer Kraft. Das stärkste Merkmal aber einer falschen Gottesdienst, falschen Religion, ist aber die Selbstgerechtigkeit von Menschen. Und Jesus hat zu den Menschen gesagt, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht seien. Es geht um die Menschen, die denken, dass sie aus sich selbst heraus gerecht sind. Und dazu schlagen wir mal Lukas Evangelium 18. Kapitel auf. Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Und da steht, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, aber auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte gar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Wann hast du dich das letzte Mal wie ein Pharisäer verhalten? Wann hast du das letzte Mal gedacht, na und ich bin gut? Die anderen sind, die irgendwas im Leben falsch machen. Ich bin besser als wie der da hinten oder der. Wann hast du dich das letzte Mal wie der Zöllner verhalten, dass du gesagt hast, ich bin ein sündiger Mensch? Und was ist der Unterschied zwischen beiden Haltungen? Was ist der Unterschied zwischen beiden Personen? Die Haltung, die Herzenshaltung. Der eine ist stolz und der andere demütig. In Micha 6, Vers 8 steht, man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist. Was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und gut Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Gott wollte nie, dass sich die Beziehung der Menschen auf ihn, auf Rituale allein beziehen. Er wollte eine Beziehung, die aus dem Innersten des Herzens eines Menschen kommt, aus dem freien Willen zu Gott. Und diese gute Beziehung in der Abhängigkeit von Gott beinhaltet, sagt uns der Text, drei Dinge. Das erste, dass du Gottes Wort halten möchtest, dass du ehrlich bist zu Gott und ehrlich und gerecht zu den Menschen gegenüber. Es beinhaltet, dass ich Liebe übe, es praktiziere, dass ich Verpflichtung anderen Menschen gegenüber habe und ihnen helfe, wenn nötig ist. Und es beinhaltet, dass ich Gott gegenüber und mit ihm gegenüber demütig wandle, nicht stolz und hochmäßig, sondern bescheiden bin. Liebe Geschwister, auch heute können wir in diese Falle tappen, den Gottesdienst nur äußerlich zu praktizieren und das als Pflicht zu sehen, als Gewohnheit zu sehen und den Kern, das Wesentliche dabei zu übersehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Gegenwart ist nicht gebunden an heiligen Stätten oder an Ritualen. Unser Herr Jesus wurde auch deswegen hingerichtet, weil er den falschen Gottesdienst und den falschen praktizierten Glauben auch bloßgestellt hat. Und Stephanus geht es genauso. Stephanus steckt quasi in einem Prozess drin und versucht den Brüdern mitzuteilen, dass sie einen falschen Verständigung oder falsches Verstand haben, was Gottesdienst bedeutet. Und ist in einem Dilemma. Und deswegen Merkmale, was wahrer Gottesdienst, was wahren Glauben anlangt, wollen wir uns jetzt diese Merkmale anschauen. Wir fangen an in Kapitel 7, Vers 44, da heißt es, unsere Väter hatten das Zelt des Zeugnisses in der Wüste. Wie der, welche zu Mose geredet hat, befohlen hat, es auch nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ein Bild, ein Muster, ein Urbild, das Mose gesehen hatte. Und basierend auf dieses Urbild sollte er diese Stiftshütte machen, das Zelt des Begegnung. Und diese Idee, ja, wir machen einen Zelt der Begegnung, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können, die kam nicht von Mose. Und wie diese Stiftshütte ausschauen soll, die kam auch nicht von Mose. Das wurde Mose offenbart von Gott. Er hat es gesehen, weil Gott es ihm gezeigt hat im Himmel. Und genau dieses Bild soll er hier auf Erden wieder machen. Wisst ihr, aller Anfang vom Christentum, vom wahren Gottesdienst beinhaltet immer die Frage, wie finde ich, elender Mensch, zu Gott? Gott offenbart es uns, wie der Mensch zu Gott finden kann. Durch seine Offenbarung, nicht durch meine Ideen. Woher weiß ich, dass mir vor Gott vergeben ist? Gott sagt es mir in seinem Wort. Er macht ein Dogma, eine Lehre daraus, wie mir vergeben wurde. Das muss ich mir nicht selber ausdenken. Ja, wie kann ich Gott danken? Wie kann ich Gott anbeten? Wie kann ich Gott dienen? Schau in das Wort Gottes hinein. Er zeigt dir, wie du ihm dienen kannst. Was heißt es, ein Christ zu sein? Dazu brauche ich mir nicht viel Gedanken zu machen. Ich habe das Wort Gottes. Danach muss ich mich ausrichten. Was es heißt, ein Christ zu sein, bedeutet, dass du absolut dich dem Wort Gottes und seiner Führung unterordnen musst. Und gerade in diesem Punkt ging Israel ja immer wieder falsche Wege. Wir bedenken daran, wie sie Gottesdienst in der Wüste ausgeübt haben und die Rotte Korachs kommen ist und sie gesagt haben, na, so wie Mose das macht und so wie Aaron uns durch diese Wüste führt und wie sie Gottesdienst führen, das möchten wir nicht. Wir haben unsere eigene Vorstellung, wir können auch wie Mose dastehen und wir können auch wie Aaron Gott dienen. Und Gott hat ein Urteil gefällt. Das war verheerend für diese Brüder. Aber wir lernen daraus ein Prinzip. Gott ist es, der bestimmt, wie er angebetet werden möchte und soll. Nicht der Mensch bestimmt, wie er Gott anbetet. Von Gott nach seinen Muster sollen wir leben und Gott Ehre bereiten. Und jetzt schlagen wir Johannes Evangelium auf. Johannes, 3. Kapitel. Johannes 3 ist die Begegnung, wo Nikodemus Jesus aufsucht. Wer weiß von euch, was Nikodemus übersetzt bedeutet? Was heißt Nikodemus? Weiß das jemand? Ich habe es euch schon mal gesagt. Das heißt, der Volkssieger, der Beste von deinem Volk, der strahlende Volkssieger, der sich durchgesetzt hat aus seinem Volk. Und dieser Nikodemus kommt zu Jesus. Er war ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Denn Nikodemus hat quasi gesagt: Ich bin zwar selbst ein Lehrer und ich bin nicht irgendein Lehrer. Ich habe mich vom Volk abgesetzt. Ich bin bei diesen 71 Personen im Hohen Rat dabei. Ein Volkssieger. Ich bin sehr religiös und habe sehr viele gute Sachen in meinem Leben aufzuweigen. Aber eines habe ich erkannt. Du hast irgendwas an dir, das ich nicht besitze. Irgendwie sehe ich, dass Gott mit dir ist, sonst könntest du diese Dinge nicht machen. Was ist das, was du hast und mir noch fehlt? Ich habe schon 90%, aber diese 10%, die hätte ich noch gern. Und der Herr Jesus erwiderte ihm: Ich sag dir, wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nie sehen. Du bist stolz auf das, was du schon vorzeigen kannst, dass du religiös bist. Du bist stolz, ein großer Lehrer zu sein, aber ich sag dir, das ist alles nichts wert. Du hast nicht 90% erreicht, du hast null erreicht in deinem Leben. Was dir fehlt, ist ein völlig neues Leben. Und in Vers 13 sagt er dann zu ihm: Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel. Es hat noch niemand geschafft, durch seine ganze Religiosität nicht. Niemand hat es geschafft, in den Himmel hinaufzusteigen. Als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Und das ist der Sohn des Menschen. Das ist der Unterschied zwischen uns zwei, Nikodemus. Jesus ist also der Sohn des Menschen, der im Himmel war, von dort runtergekommen ist und jetzt wieder zum Himmel aufgestiegen ist. Und der Herr Jesus sagt von sich selber: Ich bin der Weg. Es gibt keinen anderen Weg, weil noch niemand beim Vater war, außer ich. Ich bin die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit, weil niemand die Worte des Vaters gehört hat und ich das euch weitergebe, was ich vom Vater gehört habe. Niemand bekommt das ewige Leben außer mir, durch mich, denn ich bin vom Vater gekommen und durch mich ist das Leben hier auf Erden gekommen. Du kannst nicht Leben finden außerhalb von mir, nur in mir. Und deswegen kann niemand zum Vater kommen als nur durch mich. Nur durch Christus und allein in ihm können wir quasi Gott begegnen, können wir quasi mit Gott reden, können wir quasi mit Gott ihn anbeten. Das geht nur durch ihn. Und er ist das Urbild, das Muster, das Israel gegeben wurde im Zelt der Begegnung, das auf ihn hinweist. Die Verbindung zu Gott. Es gibt nur einen Weg und du musst ihn nicht durch menschliche Weisheit erlangen, sondern von oben empfangen. Das Zelt der Begegnung und auch der Tempel war nur ein Zeichen für Gottes Nähe zu den Menschen, aber das war niemals das Ziel, das Gott verfolgt hat. Das war immer der Herr Jesus, sein Sohn. Zweite Merkmal. Und hier lese ich den 48. Vers aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da wird das so geschrieben: Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschen erbaut ist? Niemals. Niemals. Gott sucht unser Herz und nicht unsere äußere Form der Anbetung. Er sucht nicht das Äußere eines Gottesdienstes, sondern das Innere eines Gottesdienstes. Dass das so ist, dazu gehen wir in Samuel. Haben wir heute Morgen im Abend mal auch schon aus dem Samuel was betrachtet. Wir gehen heute ins 16. Kapitel. 1. Samuel 16. Da finden wir die Begebenheit, dass Israel gegen Gott aufbegehrt hat und wollten einen König haben. Aber einen König, wie sie sich vorgestellt haben. Und sie haben Saul gewählt. Der ist aber in Ungnade vor Gott gefallen und wurde verworfen. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich gebe ihnen einen neuen König. Aber dieser König wird anders sein wie Saul. Und dann hat er zu Samuel gesagt, geh zu Isai und zu seinen Söhnen und ich werde dir den neuen König zeigen. Und in Vers 6 ist Samuel jetzt bei der Familie und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Warum? Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Gott hat Gefallen an Werten, die vom Herzen kommen, wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Treue. Und dass das so ist, finden wir auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament, Lukas Evangelium, lese ich mit euch noch im 16. Kapitel, Vers 15. Da heißt es, Lukas 16, Vers 15, da kamen auch die Pharisäer zu ihm, ich lese den Vers 14 noch mit, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Gott sieht immer auf das Herz. Wenn wir Menschen auch meinen, das ist wunderbar prächtig, er sieht auf das Herz. Und deswegen heißt es in den Seligpreisungen auch, glückselig sind die reinen Herzens haben, denn sie werden Gott schauen. Genau. Kommen wir zum dritten Merkmal. Gott wohnt in einem Zelt, heißt es. Dieses Zelt war in der Mitte unserer Väter in der Wüste. Stephanus sagte in gewisser Weise zu diesen Brüdern, wisst ihr was? Gott wollte nie diesen Tempel haben. Er hatte ein Zelt angeordnet. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zelt und einem Haus? Das Zelt ist mobil, ist beweglich, ist ungebunden. Ein Haus, wenn es mal gebaut ist, steht. Da kannst du nicht mehr viel verändern. Und die Menschen sagen aber, oh nein, ein Zelt ist nicht genug für Gott. Wir müssen ihm ein großes Haus bauen, einen Tempel bauen, ein Haus aus Stein, mit Gold und Edelstein. Das muss alles überragen. Und wir bauen die Gotteshäuser höher und höher. Und wenn es nicht mal höher geht, dann bauen wir es auf einen hohen Berg. Und da gibt es eine Illustration in der Bibel im Neuen Testament. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? Weil dann wird ja gestritten. Ja, ist deine Kirche und deine Kirche oder dieser Gottesdienst oder jene heilige Stätte? Was ist höher? Was ist jetzt die richtige heilige Stätte? Und diesen Streit gab es schon früher, ist nichts Neues. Wir lesen im Johannes 4, müsst ihr nur ein bisschen weiterblättern. Johannes 4, die Begebenheit, wo der Herr Jesus die Samariterin trifft. Und die Samariterin war eine fromme Frau, aber mit einem sündigen Leben. Aber sie hat auch durch Religiosität versucht, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Und als der Herr Jesus sie auf die Sünde angesprochen hat, hat sie auf einmal mit ihrer Religiosität ablenken wollen. Und dann sagt sie in Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr, ich sage jetzt mal ihr Juden, sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten muss. Was stimmt jetzt nun? Welcher Ort ist der richtige Anbetungsort? Wir wissen, was der Herr Jesus in Vers 24 geantwortet hat. Da heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ein Gottesdienst sollte niemals zu einem Institut oder zu einer Firma oder zu einem bloßen Gebäudekomplex werden. Er muss beweglich bleiben. Ein bewegliches Zelt ist ein Sinnbild für die Freiheit des Geistes. Gott sollte nicht nur auf diesem Berg oder in Jerusalem angebetet werden, sondern Gott sollte eigentlich überall angebetet werden, wo Menschen hinkommen können. Und wenn sie auf den Mond hinkommen, sollten sie Gott auch auf dem Mond anbeten können. Aber wenn du Gott anbetest, dann solltest du das im Geist und Wahrheit tun. Das ist die einzige Einschränkung, die da Jesus macht. Und Stephanus stellt hier fest vor den Israeliten und sagt, Gott wohnt in einem Zelt und kompromittiert sie, weil sie ja diesen Tempel haben. Gott ist nicht festgelegt, wie ihr euch festlegt. Gott ist einer, der sich nicht versteinern lässt, wie ihr ihn versteinern habt. Gott ist kein Institution, sondern er ist lebendig. Er ist keine Einrichtung. Und hier ist die Freiheit wichtiger als wie die Form. Wenn wir ein Beispiel brauchen, wir haben hier den wunderschönen Adventskranz. Und wozu feiern wir Advent? Haben wir heute schon gehört. Ein Gedenken, dass der Herr Jesus wiederkommt. Wir gedenken natürlich Advent bis zu Weihnachten hin und sagen, die erste Licht brennt, ist nicht mehr weit bis Weihnachten, nicht mehr weit, bis der Herr Jesus kommt. Zweite, dritte, aber es fehlt ja noch eine. Der Herr Jesus kommt nicht so bald, es fehlt noch eine. Wenn wir daraus jetzt ein Ritual oder ein Gesetz machen würden, würden wir sagen, der Herr Jesus ist noch nicht dran. Er braucht noch eine Weile, bis der Herr Jesus kommt. Und das ist ein Irrtum. Das ist nur ein Symbol, wissen wir. Aber wir dürfen daraus kein Gesetz machen. Denn ein Advent, wir feiern Advent mit der Erwartung, dass Jesus alle Zeit wiederkommt, dass er uns überraschen kann. Er kann überraschend jederzeit kommen, auch jetzt, in diesem Moment. Das ist der Unterschied, versteht ihr? Die Freiheit des Geistes. Und dann werden unsere Körper vielleicht auf einen Schlag verändert und wir sind beim Herrn Jesus in einem völlig neuen Zelt, einem völlig neuen Körper. Echter Gottesdienst, dritter Punkt, geschieht im Herzen. Stephanus zitiert in Vers 49 bis 50 eigentlich Jesaja 66. Auch das haben wir heute schon gehört. In Jesaja 66, schlagen wir mal schnell auf, da finden wir die Worte nochmal, aber es gibt da noch was, deswegen will ich es mit euch aufschlagen, was mir wichtig ist. Jesaja 66, die Verse 1 bis 2a ist das, was hier Stephanus wiedergibt. Und da steht, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron, die Erde und der Schemel meiner Füße. Wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Und wo denn der Ort meines Ruhezeits? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Und hier endet Stephanus. Wohl wissend, dass die vom Hohen Rat wissen, wie diese Stelle weitergeht. Wohl wissend, dass Gott sagt, es gibt noch eine Möglichkeit, dass ich mir selber eine Wohnstätte suche. Und hier geht's weiter. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Ich will auf den schauen. Das ist mein Anliegen, das ist das, was ich möchte. Stephanus macht deutlich, Gott wohnt nicht in einem Tempel aus Stein. Kein Ritual kann Gott festhalten, er ist viel, viel größer. Das Entscheidende ist nicht der Ort an und für sich, sondern das, was Gott wirklich will, ist eine richtige Haltung. Es ist das Herz der Menschen. Ein wahrer Gottesdienst geschieht immer da, wo Menschen ihr Herz für Gott öffnen, haben wir in der Einleitung heute auch gehört. Und das ist der Weg zu Gott. Und hier heißt es eben, für den Elenden. Ein Elender ist kein stolzer Mensch. Das ist einer, der Hilfe bedürftig ist, der sucht Gottes Hilfe. Das ist einer, der zerschlagenen Geistes ist, der nicht mehr aus sich selber heraus Weisheiten sucht, sondern Trost, weil er da am Ende ist, sondern er sucht den Trost von Gott. Und wir sind diejenigen, die vor Gottes Wort zittern, die sich nicht über Gottes Wort stellen, sondern darunter stellen. Und in Hebräer 1, da lesen wir die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten des Majestäts in die Höhe gesetzt. Er weist auf den Herrn Jesus hin. Ja, am Anfang hat er gesprochen durch die Propheten, durch Mose. Aber am Ende der Tage hat er seinen Sohn offenbart. Und dieser Sohn, er hat es bewirkt, dass die Schuld der Welt getilgt wurde durch sein Blut. Ja, wie können wir jetzt einen Eingang finden in das Allerheiligste zu Gott? Das sagt uns Hebräer 10. In Hebräer 10 heißt es dann Vers 19. Da heißt es, da wir nun Brüder durch das Blut Jesus Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Es ist das Blut Jesu, das er am Kreuz vergossen hat, das dir den Weg ermöglicht, dass du zum dem Vater kommen kannst. Der moderne Mensch sagt aber, das interessiert mich eigentlich nicht, dieses Blut. Das ist eklig. Ich will mit dem Blut nichts zu tun haben. Ich will auch gar nicht, dass jemand an meiner Stelle sein Blut vergießt. Das akzeptiere ich nicht. Das ist nicht modern. Das ist ja von gestern. Dann musst du eins bedenken. Wenn du das Evangelium verwirfst, dann geschieht es nicht, weil du denkst, dass du schlauer bist wie die Menschen früher oder weil du denkst, du bist moderner wie die Menschen früher. Das haben die Menschen schon immer getan. Das ist nicht modern, das ist alt. Das haben die Menschen schon früher getan. Vielmehr ähnelst du den Menschen von früher. Du handelst wie die Menschen von früher, die das abgelehnt haben. Und du musst zwei Dinge wissen. Nicht Bildung war ihr Problem, sondern die Blindheit und die Herzenshärtigkeit. Das war das Problem der Pharisäer. Und dann musst du noch eins wissen, daran zu glauben, dass Jesus für dich gestorben ist, ist nicht ausreichend. Das habe ich früher als Katholik auch geglaubt, aber es hat mir erstmal nichts gebracht. Wenn du nicht daran glaubst, an gleicher Weise, dass du ein sündiger Mensch bist, der selber diese Rettung braucht, und du musst das Blut Jesus für dich im Glauben in Anspruch nehmen, dass er auch am Kreuz für deine Schuld gelitten und gestorben ist. Und dass du diese Reinigung brauchst. Wenn du das im Glauben für dich annimmst, dann verändert das dein Leben. Aber wir finden heute so schwerwiegend sündische Menschen. Gibt fast keine mehr. Wozu fordert uns aber das Evangelium auf? Genau zu dem, dass wir Buße tun sollen. Und dazu schlage ich noch mit euch Apostelgeschichte auf. Warum Apostelgeschichte? Weil es die Anfänge sind von der Kirchengeschichte, von dem neuen Gottesdienst, dem neuen Bund. Apostelgeschichte 2. Nach der Pfingstpredigt von Petrus, nachdem er zum Volk gesprochen hat, sehen wir die Reaktionen, Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das Wort Gottes und der Heilige Geist überführen uns. Überführen unser Herz von was? Vor Sünde und vor der Gerechtigkeit, dass wir vor Gottes Gerechtigkeit nicht bestehen können und gerichtet werden müssten eigentlich. Aber es zeigt uns auch das Kreuz auf. Es bietet uns das Heil durch Jesus Christus an und sagt jetzt, kannst du zugreifen? Und es erwartet von dir, dass du Gottes Heilsangebot, das Geschenk in Anspruch nimmst, durch Glauben das Blut Christi für dein Leben wirksam werden lässt. Dass Jesus stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du das getan hast, dann trifft es auf dich auch zu, was Paulus zu den Ephesern sagt in 1,13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heil gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist der Verheißung ist jetzt in euch und hat euch versiegelt. Gott wohnt in den Herzen jetzt. Und in Vers 14b steht dann zum Preise, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist wahrer Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst fängt mit dem Tag an, an dem du das Blut Christi für dich in Anspruch genommen hast und endet in der Ewigkeit. Zum Schluss, was ist echter Gottesdienst? Er ist mehr als nur eine fromme Fassade. Gott freut sich über offene Herzen, über echte Hingabe und nicht über leere, oberflächliche Rituale. Was Gott will, ist, dass du ihm dein ganzes Herz anvertraust, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Und was Gott dann tut, ist, dass er den Geist Gottes in dein Herzen hineinlegt und dann dein Leben verändert, sodass sich dann dein Leben nach außen hin auch verändert. Und wenn du praktisches Anwendung suchst, dann lese ich noch was von Martin Luther vor. Der hat gesagt, wie eine Frucht im Mutterleib sich von Gott zubereiten lässt, so lass auch du dich von Gott zu einem Wohlgefallen zubereiten und halte ihm still. Und wenn du eine Herausforderung für die Woche suchst, dann lies bitte Römer 12 und lass dich vom Geist Gottes inspirieren, wie du einen vernünftigen, guten Gottesdienst leben kannst. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.